Die Datenräumer. Innovationen aus Daten finden und nutzen. Der Podcast des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik, ISST.
Die elektronische Patientenakte, die elektronische Überweisung oder das E-Rezept. Unser Gesundheitswesen wird immer digitaler. Die Integration, Analyse, Erschließung, Harmonisierung und Bereitstellung von Daten wird immer bedeutender, auch in der Pflege. Die kann von Datenräumen und künstlicher Intelligenz profitieren. Bei den Datenräumern, dem Podcast des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik, ISST, rund um Innovationen aus Daten, geht es heute um Bereitstellung einer einheitlichen und intersektoral nutzbaren Datenbasis für die Pflege. Mein Name ist Bettina Kirchner. Vom Fraunhofer Institut ist Maren Warnecke dabei. Und von dem Unternehmen Connext kommt Björn Gorniak. Connext unterstützt Einrichtungen und Träger der Sozial- und Gesundheitswirtschaft mit innovativen IT-Lösungen. Meine erste Frage an Sie beide: Wie kann Pflege von Datenräumen und künstlicher Intelligenz profitieren?
Ja, also Pflege, da denkt man natürlich erstmal irgendwie so an, ja, Mensch, an Patientin. Pflege kann aber auch noch viel mehr sein. Es gibt einen großen Bereich der Pflegewissenschaft und auch da gibt es eine Menge Wissen und die tatsächliche Pflege kann davon profitieren, wenn dieses Wissen auch eingesetzt wird. Und künstliche Intelligenz kann dabei helfen, die Pflegewissenschaft weiterzubringen und dann auch der Pflegekraft am Bett die richtigen Empfehlungen zu geben oder mit noch mehr mit dem richtigen Wissen an der richtigen Stelle zu füttern. Und das ist so unsere Grundidee, wie wir die Pflege unterstützen wollen.
Das fasst eigentlich schon fast alles zusammen, was man dazu sagen kann. Ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen, das spielt natürlich heute ganz viel im Bereich des Fachkräftemangels ein ganz, ganz großes Thema, dass wir Menschen unterstützen in ihren Tätigkeiten und in der Pflege ist es ja gerade auch sehr, sehr weit verbreitet, dass wir da über komplexe Strukturen in Krankheitsbildern, Alter, medizinische Daten, da prasseln ja unheimlich viele Informationen zusammen und aus Sicht jetzt eines Softwareherstellers ist natürlich total spannend zu gucken, wie können wir diese Daten strukturieren, wie können assistierende Systeme, künstliche Systeme da der Pflege wirklich zur Hand gehen und das ist genau dieses Zusammenspiel, was wir zusammen erproben.
Auch bei der Wundversorgung, die entlastet das Pflegepersonal ganz besonders, da kann die digitale Fachkraft, die KI, helfen.
Genau, also das ist jetzt nicht direkt, was wir gerade im Projekt machen, aber ist natürlich auch eine Möglichkeit, die schon ein bisschen bekannter ist, dass die eingesetzt wird mit künstlicher Intelligenz, weil da eben geschaut wird, das hat dann mit künstlicher Intelligenz wird da Bildverarbeitung gemacht, dass geschaut wird anhand von Fotos, ist das schon ein Liegegeschwür, je nach Schweregrad kann das dann eingestuft werden und das kann dann helfen, Maßnahmen abzuleiten, also entweder Prophylaxemaßnahmen oder auch Behandlungsmaßnahmen. Das heißt, das ist so ein ganz typisch Fall, wo es schon direkt helfen kann und den man natürlich auch einfach erklären kann. Wenn man erklären kann, okay, eine künstliche Intelligenz verarbeitet ein Bild, das kann man sich immer sehr gut vorstellen, weil wenn man sonst so mit Daten arbeitet, ist es immer schwierig zu erklären. Da ganz am Ende fällt ein nützliches Ergebnis am Ende bei raus, aber der Zwischenweg ist oft sehr komplex und bei Bildern kann man es sich noch eher vorstellen. Deshalb ist das aber auch ein schönes Beispiel.
Ja, ich kann sagen, dass bildgebende Verfahren natürlich total toll sind und wie du schon sagst, total transparent und sichtbar sind. Aber wir haben uns natürlich jetzt im Projekt auch an Dinge herangewagt, die genauso bekannt sind und vielleicht von der Herausforderung her ein bisschen größer sind und die eben vielleicht nicht so populär an der einen oder anderen Stelle da sind, aber ein ganz, ganz großes Unterstützungs-, wenn nicht sogar auch medizinisches Potenzial bieten, da wirklich etwas zu vermeiden, denn die Thematik, die wir uns ja angucken, hat ganz viel im Alter damit zu tun, dass manchmal leider Gottes auch damit das Leben gleich zu Ende geht. Also wenn wir heute an medizinische Ereignisse wie einen Sturz denken, dann mag uns das in unserem jugendlichen Alter noch gut gehen danach. In einem fortgeschrittenen Alter kann das aber tatsächlich lebensbeendend oder einen großen Impact einfach auf das Leben und eine große Auswirkung auf das Leben des Einzelnen haben. Und deshalb sind das tatsächlich auch Fragestellungen, die einen großen Mehrwert für die Pflege bieten, wenn wir da aktiv unterstützen können.
Das Projekt, wo wir gerade drüber reden, das ist schon das FLIP-Projekt, das heißt ausgesprochen?
Also FL steht auf jeden Fall für Pflege, I steht für intersektorales Pflegedatenrepository. So ist, glaube ich, der volle Name. Wir sagen das nicht, das ist uns zu lang. Aber ganz kurz gesagt, genau, in FLIP beschäftigen wir uns einmal damit, dass wir Daten zusammenbringen können, damit man sie gemeinsam verarbeiten kann. Und da haben wir uns, wie wir eben schon gehört haben, auf den Anwendungsfall Sturz konzentriert. Das ist ein bisschen schwieriger vorzustellen, wie kann man mit KI irgendwie Stürze verhindern. Also was man da auch ein bisschen kennt vielleicht schon, sind solche Sturzdetektionsmechanismen, dass vielleicht gefilmt wird und geschaut wird, oh, ist da jemand gestürzt oder nicht. Wir wollen aber noch vorher ansetzen, das heißt, wir schauen uns Patientendaten an und wollen dann schauen, ist diese Person sturzgefährdet. Das heißt, wir versuchen dann einmal individuell zu schauen, sind hier Risikofaktoren oder allgemein gibt es Risikofaktoren für Stürze, die wir vielleicht so noch nicht erkannt haben, die aber vielleicht durch eine KI herausfindbar sind.
Über KI im Gesundheitswesen und die elektronische Patientenakte haben wir schon bei den Datenräumern in der Folge Data Science gesprochen. Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Implementierung, beim Einsetzen in bestehende Computersysteme von KI und Datenräumen in der Pflege?
Ja, erstmal gibt es, glaube ich, noch gar keine Wahrnehmung so richtig in der Pflege direkt, also im Sozial- und Gesundheitswesen sicherlich. Und die Bundesregierung bzw. das Bundesgesundheitsministerium arbeitet ja gerade sehr populär an entsprechenden Dingen wie den entsprechenden Datennutzungsgesetzgebungen und. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass dieses Wissen und diese Fachlichkeit in der Pflege eigentlich vorhanden sind, also dass durch die Daten, die wir täglich dokumentieren in der Pflege, wirklich dieses Wissen vorhanden ist, dass das Können rund um überhaupt Modelle oder künstliche Intelligenzsysteme trainieren zu können. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig populär bekannt oder da hat man sich bisher noch nicht so richtig drauf eingestellt, vielleicht vereinzelt schon bei bildgebenden Verfahren, ne, das Fotoanalyse für die Wunde, da ist das, glaube ich, bekannt, weil man das sich vorstellen kann, aber dass wir eben aus einer Pflegeplanung, aus einem Medikationsplan heraus Informationen heute schon erfassen oder eben die Pflegefachkraft eigentlich das menschliche Intelligenzwesen ist, was wir erfragen müssen, Mensch, wie entscheidest du denn da eigentlich? Ich glaube, das ist noch nicht so populär und die elektronische Patientenakte ist leider einfach noch nicht in der Realität angekommen. Also da haben wir einfach ein Riesenproblem noch, dass diese einfach, ja, die bisherigen Vorstellungen waren ja immer ein Opt-in, jetzt sind wir bei einem Opt-out. Das sind Dinge, die ich erstmal begrüße. Wir klammern gerade mal thematisch vielleicht Datenschutz und Ähnliches aus, weil das ist eine ganz große Baustelle an der Stelle. Aber es ist total wichtig, dass wir diese Daten zugänglich machen, vor allem der deutschen Forschung zugänglich machen, weil wir haben ja ein gutes Verständnis für Datenräume, Datennutzung in Deutschland und haben auch tatsächlich ja starke Forschungsinstitute in Deutschland, auch wenn ich das kaum sagen mag, auch neben dem ISST. Wir haben da eine große Stärke und ich glaube, die müssen wir besser nutzen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, diese elektronische Patientenakte weiterzudenken, einzuführen, dort auch Daten eben pseudonymisiert heraus auszuleiten und eben die Chance zu haben, in Zukunft auch auf eine gewisse Konkurrenzsituation natürlich auch weltweit führender medizinischer Unternehmen zu gehen.
Ja, was ich aus datenverarbeitender Sicht sozusagen auch noch als Herausforderung zusätzlich dazu sehe, dass natürlich erstmal ein Bewusstsein dafür da sein muss, weil am Bewusstsein hängt oft dann auch, dass Gelder dafür zur Verfügung gestellt werden, was oft auch unser Problem ist. Wenn wir eine spannende Forschungsfrage gefunden haben, dann müssen wir das natürlich auch irgendwie finanziert bekommen, ohne dass wir vielleicht auch wissen, da fällt direkt was raus, womit man Geld machen kann. Also deshalb finde ich, ist das ein sehr wichtiger Punkt. Dazu kommt dann noch, dass auf der einen Seite die Pflegedaten sehr unstrukturiert sind. Also jetzt nicht aus pflegerischer Sicht, es gibt die strukturierte Informationssammlung, aber aus datenverarbeitender Sicht ist das nicht strukturiert, sondern Freitext. Und das ist natürlich der Albtraum eines jeden Data Scientists. Das heißt, Pflegedaten müssen erstmal in großem Stil sozusagen gleichgemacht werden, damit die KI was damit anfangen kann. Und das ist in der Pflege wirklich eine Riesenherausforderung. Es wird sehr heterogen dokumentiert, was auch an den unterschiedlichen Pflegesettings liegen. Es ist natürlich klar, dass im Krankenhaus nicht die gleichen Sachen dokumentiert werden wie bei Bewohnern im Pflegeheim oder in der ambulanten Pflege. Das heißt, da ist es erstmal schwierig, die Daten alle zusammenzubringen. Und auf der anderen Seite ist auch das Pflegewissen nicht sehr strukturiert. Also es gibt Expertenstandards, die herausgebracht werden, allerdings in Papierform. Das heißt nicht mal digital. Das ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung. In der Medizin ist man da schon etwas weiter. Da gibt es Leitlinien, die teilweise auch schon automatisiert werden oder zumindest in der Forschung automatisiert wurden, wo man da Patienten durch Leitlinien durchschicken kann und schauen kann, an welchem Punkt stehen sie. Und die Pflege hinkt da wirklich noch ein bisschen hinterher. Das heißt, das sind so zwei Angriffspunkte, die wir auch adressieren möchten.
Aber die Pflege kann von Datenräumen und KI natürlich profitieren, haben wir ja schon besprochen, über die Wundversorgung. In welchen Bereichen noch?
Also im Prinzip aus meiner Sicht in jedem Bereich. Also überall geht es ja um Daten, also vielleicht nur aus meiner Sicht, weil ich damit arbeite, aber alle Probleme, die sich mit einer besseren Informationslage lösen lassen, und das sind sehr, sehr viele, wenn ich mehr über meinen Patienten, meine Patientin weiß, wenn ich mehr weiß, was an Pflegewissen vorhanden ist, ich denke, dann können viele Sachen besser gelöst werden. Also die großen Probleme der Pflege liegen natürlich wahrscheinlich im Moment in der aktuellen Versorgungslage etwas woanders. Aber die Sachen, die wir informationsbasiert verbessern können, da sind die Möglichkeiten unendlich.
Ja, absolut. Dem kann ich nur zustimmen. Es gibt dann ganz plakative Dinge, die man sich einfach angucken kann. Das ist in der Medikationsversorgung, das kann jeder sich vorstellen, wenn Medikamente kontraindikativ gegeben werden, also in Wechselwirkung stehen oder in negativer Wechselwirkung stehen. Häufig geht es auch gar nicht darum, Entscheidungen abzunehmen. Also vielleicht müssen wir das auch nochmal betonen. Das ist nämlich gar nicht unser Ansatz eigentlich bei Flip, dass wir sagen, wir möchten Entscheidungen abnehmen, sondern wir wollen eigentlich entscheidungsunterstützend sein an der Stelle. Heute ist das Wissen einfach so vielfältig um die Versorgung eines Menschen und es kann da eben so viele unterschiedliche Einflussfaktoren geben. Und wenn man die eben tatsächlich ja unterstützend mit handlungsleitend, handlungsweisend mit an die Hand gibt, aber dann eben Menschen einbindet, eben noch ihr Wissen mit einzubringen, dann kann das eben ein kooperativer Ansatz auch für KI sein. Und ich glaube, dafür brauchen wir eben erst die Daten und dann gibt es ganz viele Säulen oder Fragestellungen, die wir rauslösen können und mit denen wir wirklich gut zusammenarbeiten können, um wirklich in der Pflege auch alltägliche Situationen, Belastungssituationen von den Pflegekräften, von Entscheidungen herunterzunehmen oder die einfach zu unterstützen.
Wie lässt sich das FLIP-Projekt in den europäischen Datenraum einordnen? Gibt es da Konkurrenz, FLIP und der Gesundheitsdatenraum der EU?
Ich glaube, Konkurrenz ist der falsche Begriff. Ich glaube, wir haben, je eher wir uns in Deutschland auf den Weg machen, eine Chance, unsere Ansprüche oder unsere Verständnisse, wie wir Daten nutzen, darzustellen. Also ich nutze da ganz gerne den Vergleich. Der Datenschutz in Europa hat ja doch sehr viele oder nachher auf europäischer Ebene zum Glück viele Säulen und Fragestellungen aufgegriffen, die wir auch in Deutschland vorher definiert haben. Und so ähnlich sehe ich das für den Datenraum auch. Ich finde, dass wir einen guten moralischen Kontext haben, wie man mit Daten umgeht oder wie man oder einen ethischen Kontext natürlich darauf aufbauend, den wir haben. Und ich glaube, das ist eine Chance für Deutschland und die EU, eben aus dieser Erfahrung zu lernen und das weiterzuentwickeln. Und wir müssen halt eben ein Bewusstsein für Daten schaffen. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit. Ich glaube, da können wir aus der EU vielleicht, aus Nachbarländern lernen oder zumindest mal spicken, wie das so passiert. Österreich hört sich immer so komisch an als Vergleichspartner, aber die sind sehr lange schon in dem Datenraum unterwegs über die elektronische Gesundheitsakte dort. Und die haben da schon ein Verständnis für, auch wem die Daten gehören, die ich dort teile oder die ich zur Verfügung stelle. Und ich glaube, da kann man dann von lernen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir eben auch unsere Expertise, unser Wissen einbringen können. Und deshalb würde ich nicht von Konkurrenz sprechen. Ich glaube, wir können es noch gestalten.
Ja, also dieses Lernen ist uns tatsächlich ganz konkret auch im Projekt jetzt begegnet, weil wir nämlich geschaut haben, was sind Good Practices, also gute Methoden, wie man KI und Datenschutz zusammenbringt. Weil es gibt natürlich die DSGVO, die regelt, wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen. Aber da steht nichts Genaues drin über KI. Und man ist dort an vielen Stellen aufgeworfen. Zum Beispiel, man muss eine klare Zweckbestimmung angeben und sagen, welche Datenpunkte man verwendet. Aber bei KI möchte man so viele Datenpunkte wie möglich angeben. Und man kann nicht immer genau die Zweckbestimmung bezeichnen, außer einer Verbesserung der Versorgungslage, weil man eben auch nicht weiß, was rauskommt. Und dann haben wir auch in so Nachbarländern Länder geschaut und haben dann in Frankreich tatsächlich eine Expertengruppe gefunden, die sich damit auseinandergesetzt hat und so eine Checkliste ausgearbeitet hat, worüber man sich Gedanken machen sollte. Also das ist jetzt auch nicht gesetzlich verankert, aber da hat es uns geholfen, dass wir wissen, die beschäftigen sich mit dem gleichen Thema, auch unter einer ähnlichen Datenschutzdecke, möchte ich das jetzt mal nennen, also die EU-Verordnung. Und das hat uns an der Stelle schon sehr weitergeholfen, weil es da, so weit sind wir da an der Stelle nicht. Ja, hat uns sehr gefreut, dass wir da was gefunden haben.
Also so ein bisschen abgucken von den Ländern, die weiter sind als wir in Deutschland.
Genau, ja. Oder ja, auch einfach durch die Vielzahl an Menschen, die sich dann unter den ähnlichen Regularien damit beschäftigen, gibt uns das natürlich auch die Möglichkeit, das sind jetzt nicht nur, ich weiß nicht, 100 Data Scientists, die mit Gesundheitsdaten arbeiten in Deutschland, sondern es kommen dann noch viel, viel mehr dazu und davon können wir natürlich nur profitieren.
Können oder sollten wir uns im Gesundheitswesen nicht nur auf Europa verlassen?
Also inwiefern man sich darauf verlassen kann, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also aus wissenschaftlicher Sicht sehe ich eher diese Möglichkeit zur Zusammenarbeit und dem gemeinsamen Wissen schaffen. Das steht da für uns im Vordergrund und ich würde sagen, klar kann man sich nicht darauf verlassen, aber man sollte auf jeden Fall zusammenarbeiten und schauen, was tauchen da für Ideen auf.
Ja, also ich glaube, verlassen ist immer ein großer Begriff an der Stelle, weil wenn man sich auf was verlässt, neigt man auch dazu, sich erstmal ganz heimelig zu machen und zu sagen, naja, wir machen da was. Ich glaube eher, dass wir da zusammen es vorantreiben müssen. Wenn wir jetzt aus Europa mal rausgucken, jetzt so in die große Welt hinaus, dann gibt es ja schon Länder, Bereiche auf der Welt, die Daten anders nutzen, als wir uns das vielleicht vorstellen. Die haben damit schon bewiesen, dass sie damit entsprechende Vorhersagen, entsprechende Unterstützung leisten können. Ob das immer unser ethischer, moralischer Kontext ist, ich weiß, ich reite da gerade ein bisschen drauf rum, aber das glaube ich eben nicht an der Stelle. Und deshalb glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir uns in Kooperation begeben an der Stelle und einen Datenraum langfristig erarbeiten, der aber durchaus auch, glaube ich, von unseren Vorstellungen geprägt sein darf.
Herr Gorniok, von Ihnen stammt der Satz, Digitalisierung ist wie ein Kind, das laufen lernt. Das ist so ein schöner Satz, finde ich.
Ja, der Satz ist auch sehr, sehr wahr, weil er stammt aus einer Zeit, als ich bin noch nicht allzu lange Papa, das glaube ich, darf man mal in einem Podcast sagen, erst seit 6 Jahren. Und wenn man dann so sieht, wie die Kinder anfangen zu laufen, dann ziehen die sich erstmal irgendwo hoch und setzen sich dann auf den Popo, glücklicherweise gepolstert mit einer Windel und die Fallhöhe ist nicht so tief. Und wenn man aus diesen ganzen bildlichen Dingen, die man sich jetzt so da vorstellen kann, dann ist Digitalisierung eigentlich genau so. Wir lernen eigentlich zu laufen, wir ziehen uns mal irgendwo hoch und wir müssen uns eingestehen, dass wir auch mal fallen. Also hört sich bei Datennutzung und Datenräumen immer erstmal so erschreckend an, aber wir werden einfach Erfahrungen machen, in denen wir feststellen, da sind wir vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung galoppiert, aber wir werden daraus gelernt haben, dass das Hochziehen nicht erfolgreich war und wir gefallen sind. Und irgendwann macht man dann seinen ersten Schritt, seinen zweiten Schritt und dann ist das irgendwann so, dass das von ganz automatisch etwas Normales wird mit der Zeit. Und was wir aber nicht, und das ist der Vergleich zum Kind an der Stelle, wir neigen immer dazu, uns von den ersten Fehlschritten häufig demoralisieren zu lassen. Und das dürfen wir da an der Stelle wirklich überhaupt nicht machen, sondern wir dürfen das so ein bisschen kindlich aufgreifen und einfach versuchen weiterzulaufen und eben nochmal den Versuch zu machen und diese kindliche Energie auch da aufzugreifen, in dem Bild gezeichnet und dann wirklich nochmal ja, versuchen, ausprobieren und rechts, links gucken und wirklich uns auch nicht schämen, wenn der eine mal ein halbes Jahr eher läuft und der andere ein halbes Jahr später. Denn das ist gar nicht so schlimm am Ende, denn sie laufen dann irgendwann parallel. Und ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, was wir uns immer wieder klar machen müssen. In der Softwarebranche nennt man das iteratives Entwickeln oder einen iterativen Ansatz, immer wieder hinterfragen und. Aber ich glaube, das müssen wir uns da an der Stelle einfach klar machen, denn in Datenräumen gibt es dann ganz viele Fragestellungen, die wir einfach noch nicht ausdekliniert haben oder einfach noch nicht auserforscht haben. Und ich glaube, wenn wir uns auf einen Weg machen, Schritt für Schritt, ich glaube, dann schaffen wir das.
Ihr Unternehmen verfügt über die führende Software für die Altenhilfe und das gesamte Sozialwesen. Wie werden die Datensätze vereinheitlicht? Die müssen ja raus aus der spezifischen Anwendungsdomäne und in übergreifende Arbeitsbereiche irgendwie übersetzt werden.
Ja, und das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man sich nämlich eingesteht, das ist eine ganz tolle Frage, dass wir unsere Datensätze auch gar nicht, wie man es vielleicht heute machen würde, weil das Unternehmen eben auch schon 30 Jahre, ein bisschen älter als 30 Jahre ist und die Software, die wir einsetzen, eben auch dann damals entstanden ist und wir über verteilte Datenbereiche verfügen. Das heißt, jeder Kunde hat seinen eigenen Datenpool und das zu verallgemeinern, da kann man dann zwei Wege gehen. Erstens muss man sich damit beschäftigen, was sind das denn überhaupt für Daten, über die wir sprechen? Und dann muss man wirklich tatsächlich für jede Datenkategorie sich einmal angucken, wie man sie zusammenbekommt. Da hilft dann zum Beispiel so etwas wie bei, ich nenne mal ein ganz plakatives Beispiel, bei Vitalwerten. Da gibt es dann Codierungsverfahren nach Leuencode oder SNOMATE. Das sind dann Codierungsverfahren, auf die können Sie dann einen Wert hin codieren und sagen, der Blutdruck gemessen am Oberarm links, der wird immer so codiert und dann hat man die Möglichkeit, das zu vereinheitlichen, ohne dabei zu verlieren, dass die Pflegekraft natürlich weiß, ich messe links oben am Oberarm den Blutdruck und müssen nicht Codierung 2516 eingeben, was natürlich völlig kontraproduktiv wäre an der Stelle. Aber damit kriegt man auch dann tatsächlich eine Internationalisierung von solchen Datenbereichen hin. Aber das muss man sich tatsächlich für jeden Datenraum einzeln überlegen. Und die größte Herausforderung, du hast es vorhin so schön gesagt, sind Freitext oder frei formulierte Datenbereiche. Die stellen das Ganze noch ein bisschen mehr vor Herausforderungen. Aber da kann dann künstliche Intelligenz auch wieder helfen, in der Form, dass eben Sprachmodelle heute eben Kategorisierungen von Daten vornehmen können. Und so arbeiten wir uns wenigstens aus unserer Perspektive die einzelnen Datenbereiche, einzelne Datenräume durch.
Und das ist ja auch sehr sensibel, was Sie gerade sagen, medizinische Daten. Wie sieht es mit der Datensicherheit und dem Datenschutz aus?
Ja, das ist natürlich für uns immer ein ganz großes Thema. Das heißt, ein Großteil von unserem Forschungsprojekt haben wir uns tatsächlich auch damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen können wir diese Daten jetzt nutzen und wie kommen wir an möglichst viele Daten, ohne dass Rechte von Patientinnen und Patienten oder Bewohnern verletzt werden. Das heißt, wir setzen uns natürlich intensiv damit auseinander, prüfen das rechtlich, schauen, dürfen wir diese Daten benutzen. Und dann sorgen wir letztendlich auch dafür, dass die Daten, jetzt im Forschungskontext ist das immer ein bisschen leichter als dann nachher in der Versorgung, aber dass die nicht nach draußen kommen. Das heißt, die bleiben erstmal bei uns im System. Wir haben Algorithmen, also KI-Algorithmen, aber die bleiben auch bei uns im System. Das heißt, im Forschungsprojekt gucken wir, deshalb können wir auch mehr Datenpunkte verarbeiten, als wir das vielleicht normalerweise könnten, weil wir gucken gerade noch so, welche Daten brauchen wir überhaupt, um gute Ergebnisse zu bekommen. Und weil wir das aber in diesem geschützten Raum machen, wo die Daten sowieso schon sind, also bei unserem Praxispartner, die kommen da auch nicht raus, ist es sozusagen ein bisschen einfacher. Datenschutz ist nie einfach, aber einfacher als nachher in der Versorgung. Genau, aber wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie es danach weitergehen könnte, wenn man nämlich dann Daten in großem Stil auch zusammenführen möchte. Ein Beispiel ist auch Anonymisierung oder Pseudonymisierung. Das kann man nicht so groß als eines Problem befassen, sondern das setzt sich dann aus vielen Komponenten zusammen. Zum Beispiel, dass man schaut, Freitexte sind auch ein großes Problem. Da steht oft in der Pflegedokumentation, Frau Meier nimmt Tabletten nicht regelmäßig ein oder ähnliches. Und wenn man dann da einen technischen Datenpunkt draus machen möchte, ist es erstmal die Herausforderung, den richtig da rauszufinden. Das heißt, da den Transfer richtig zu schaffen. Und natürlich, wenn man anonymisierte Daten hat, die Namen zu entfernen oder weitere Personenmerkmale. Und wir verwenden da eine spezielle Technik, dass wir nicht den Text nehmen und den irgendwie versuchen, in dieses Feld reinzupressen und hoffen, dass da nichts übrig bleibt, was persönlich ist, sondern wir gehen andersrum. Das heißt, wir suchen zum Beispiel nach Pilleneinnahmen. Wir gehen sozusagen von dem Raum aus, der sicher ist, den wir haben wollen und gucken dann im Freitext, kommt das drin vor? Und wenn ja, dann ist es gut, aber dann nehmen wir auch nur diese Information raus. Und da ist sozusagen der Fall, wenn das schief geht, im Worst Case sind halt gar keine Daten übernommen, aber es sind nicht die falschen übernommen worden. Und andersrum, wenn wir versuchen zu anonymisieren und das geht schief, dann haben wir Klarnamen in einem eigentlich anonymen Datensatz. Das heißt, das ist natürlich jetzt nur so ein ganz kleines Bausteinchen, aber da sieht man, man muss sich intensiv damit auseinandersetzen, man muss die Techniken beherrschen, man muss auch wissen, was schiefgehen kann. Aber da lernen wir auch immer dazu, wie man das gut machen kann. Und wie gesagt, wir haben uns auch mit verschiedenen Datenschutzexperten unterhalten und für den Projektkontext gibt es da auch im Meta-Projekt, also es gibt mehrere Projekte unserer Förderlinie, gibt es auch Diskussionsrunden, wo darüber gesprochen wird und auch da gucken wir natürlich, wie machen das andere Projekte, was sind da Best Practices, also da lernen wir auch noch mit, weil sich natürlich auch die Regularien immer ändern.
Welche Ziele gibt es bei dem FLIP-Projekt?
Also Ziele im FLIP-Projekt ist für uns vor allem ein interoperabler Austausch, auch wenn sich das jetzt vielleicht merkwürdig anhört, aber der erste Gedanke ist natürlich voneinander lernen, auch auf kleiner Ebene. Wir haben die Fach Expertise durch das ISST zum Thema Datenräume. Wenn wir jetzt nur Datenräume sagen würden, würden wir da ja auch das sehr kleinreden an der Stelle, sondern eben auch die Erfahrung um Algorithmik oder eben auch dieses anders Herangehen an Datensätze, wie gerade eben beschrieben, dass man eben über die Pillengabe weiter guckt und eben nicht von der linken Seite kommt, sondern mal von unten oben oder einfach mal quer durch. Und das ist ein ganz großes Ziel, eben aus der Sicht von Connext heraus eben zu gucken, zu lernen, aus der Praxis dann natürlich auch zu lernen, von den Praxispartnerinnen und Praxispartnern zu hören, was ist denn das, was die Pflege eigentlich bewegt, wie schauen die da drauf? Und wenn man jetzt von diesem organisatorischen Zusammenarbeiten mal weggeht, dann ist für uns natürlich ein Riesenziel zu gucken, wie können wir denn in Zukunft wirklich Datenräume schaffen, zuverlässig Datenräume schaffen, die reproduzierbar sind. Sie haben vorhin gesagt, Connext wäre vertreten im Markt und wäre auch etabliert im Markt, dem würde ich auch gerne so zustimmen. Und dieses Etablierte schafft natürlich auch eine Verpflichtung als Unternehmen, dass man eben so etwas zur Verfügung stellt oder eben auch sich dort dran beteiligt, Gedanken zu machen und das mitzugestalten. Und das ist für uns eben ein Ziel, das mitzugestalten und aktiv mit einzugreifen und eben Lösungen für Kunden anzubieten und das eben aus konkreten Anwendungsfällen heraus.
Ja, wir als wissenschaftliche Einrichtung haben natürlich auch wissenschaftliche Ziele hierbei. Natürlich möchten wir insgesamt die Versorgung verbessern und hier auch die pflegerische Versorgung. Für uns ist das aber auch einfach eine wissenschaftliche Erforschung. Geht das überhaupt? An welcher Stelle können wir mit KI die Pflege verbessern? Wenn wir jetzt am Ende des Projekts herausfinden, das geht überhaupt nicht, wir können gar keine Stürze vorhersagen, dann mag das gescheitert klingen, aber für uns als Wissenschaftler ist das auch wichtig, zu schauen, was geht überhaupt, an welcher Stelle oder müssen wir nochmal einen anderen Ansatz versuchen, brauchen wir noch mehr Daten, brauchen wir andere Daten und das ist ganz spannend, weil wir natürlich da unglaublich viel lernen können, welche Algorithmen können wir versuchen und da kommt man dann so ein bisschen zusammen, dass wir mit unseren mathematischen Methoden tatsächlich was in der Pflege am Ende verändern können. Das wäre natürlich für uns ein tolles Ergebnis, aber ich glaube, wir haben auch noch einen längeren Weg vor uns. Deshalb sind unsere Ziele erstmal schauen, ob das geht, wie können wir da weiterarbeiten und uns natürlich irgendwie ein Umfeld aufbauen, in dem wir weiterarbeiten können. Das heißt, auch dieses Datenrepository, was wir jetzt aufbauen, das wollen wir natürlich nicht nur für Sturz dann verwenden, sondern wir wollen auch darauf zurückgreifen und sagen, so, und jetzt machen wir ein Projekt zu, ich weiß es nicht, zu Unterernährung oder ähnliches, und um da auch die Sachen, die wir gelernt haben, also wie kann man Risikofaktoren bestimmen, dann weiterverwenden. Das heißt, für uns ist da auch die Neugier, die wissenschaftliche Neugier eine große Sache.
Fraunhofer leistet einen wichtigen Beitrag zu einer digitalen, datengetriebenen Gesundheitsversorgung, speziell mit dem Projekt FLIP. Vielen Dank, Maren Warnecke und Björn Korniak.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank.
Die Datenräume. Der Podcast des Fraunhofer Instituts für Software und Systemtechnik, ISST.